Ich darf Sie im Weiteren in die wissenschaftlichen Fakten, was die Hormontherapie betrifft, hier mitnehmen. Zunächst einmal ist es relativ evident, dass die Menopause mit einem Verlust der ovariellen Östrogenproduktion verbunden ist. Das Ganze ist genetisch getriggert, durchaus aber auch unter dem Einfluss von Umweltfaktoren, Lebensstilfaktoren oder auch im Rahmen von systemischen Erkrankungen kann der Zeitpunkt des Sistierens der Östrogenproduktion im Eierstock hier entsprechend beeinflusst werden. Beginnen tut das Ganze meistens mit einem Ausbleiben der Ovulation, was zu Östrogenfluktuationen führt und zu einem Absinken des AMH und des Inhibin-B-Spiegels. Parallel dazu gibt es aber auch eine Alterungserscheinung im Bereich des Hypothalamus, was zu einer Desynchronisierung der GnRH-Sekretion führt. Und diese beiden Aktivitäten, die lokale Einschränkung der Östrogenproduktion, die zu einer Steigerung des FSH, der FSH-Sekretion in der Hypophyse führt und die Störung des LH-Anstiegs führt letztlich zu einer zunehmenden Abnahme des Östrogenspiegels. Wir wissen aber, dass Östrogene im Rahmen der Biosynthese der Sexualhormone eigentlich Endprodukte sind. Vorläuferprodukte der Östrogene sind die Androgene und insbesondere das Dihydroepiandrosteron ist das zentrale Hormon der Menopause. Und aus diesem Vorläuferhormon kann hier intrazellulär in den Zellen selber Östrogen synthetisiert werden, aber auch Testosteron. Und nachdem zwar der Eierstock seine Östrogenproduktion einschränkt und auch seine DHEA-Produktion, das DHEA aber hauptsächlich im Bereich der Nebennierenrinde gebildet wird, kann es durchaus so sein, dass eben lokal intrazellulär ein noch ausreichender Östrogenspiegel zur Verfügung steht, sodass individuell eben dann durchaus auch keine erhöhte Symptomatik hier zutage treten muss. Es gibt hier eine Reihe von verschiedensten Zellen, die insbesondere diese Kapazität der Aromatase beinhalten und beispielsweise aus Muskelzellen oder aus Fettzellen kann hier eben aus Vorläuferhormonen lokal ein gewisser Restöstrogenspiegel in der Zelle vorhanden sein, der absolut im systemischen, im Plasma nicht gemessen werden kann, weil hier nur Östrogenmetaboliten oder Androgenmetaboliten entsprechend abgebaut werden. Die allgemeine Daumenregel, dass ungefähr ein Drittel der Frauen eben überhaupt nichts spürt von menopausalen Symptomen, von dieser Abnahme der Östrogenproduktion im Eierstock, ist durchaus durch verschiedene groß angelegten Studien untermauert. Ein weiteres Drittel spürt zwar menopausale Symptome, hat aber das Gefühl, dass diese nicht unbedingt therapiebedürftig sind. Und das letzte Drittel, das ist dasjenige Drittel der Frauen, die unter diesem Östrogenmangel ganz entscheidend leiden, ja so eine massive Symptomatik aufweisen, dass das die Lebensqualität ganz entscheidend beeinflusst. Und in diesen großen Populationskohortenstudien über längere Zeiträume, hier über 9 Jahre, wurde mal erhoben, was sind denn die häufigsten Symptome, die durch den Östrogenmangel hier entstehen. Und es sind hauptsächlich die Hitzewallungen. Ein Drittel der Frauen leidet in diesem perimenopausalen Übergang ganz massiv unter diesen Hitzewallungen, aber auch Schlaflosigkeit und, wie Kollege Metker schon angemerkt hat, durchaus auch extra genitale Östrogenmangelprobleme, beispielsweise was die Schmerzen im perimenopausalen Übergang betrifft, in den Gelenken, aber auch Muskelschmerzen, Rückenschmerzen etc. Und dann gibt es noch periphere Symptome, die allerdings in einem geringeren Prozentsatz massiver auftreten, wie vaginale Trockenheit oder Libidostörungen und durchaus auch zentrale Symptomatik, insbesondere im frühen perimenopausalen Übergang in Richtung depressive Verstimmung. Das sind die wichtigsten Symptome, mit denen man hier zu rechnen hat. Wie lange dauern üblicherweise die Symptome, wenn man keine Behandlung hier durchführt? Damit haben sich frühere Analysen beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, na, in etwa 5 bis 7 bis 8 Jahre dauert es im Schnitt, bis diese Symptome von selber eliminiert sind. Neuere Studien kommen zu einem interessanten Aspekt, den ich Ihnen hier zeigen möchte, nämlich je später die Symptomatik beginnt, umso kürzer ist sie letztendlich auch. Wenn Symptome erst in der unmittelbaren frühen postmenopausalen Phase beginnen, so ist meistens nach 3 bis 4 bis 5 Jahren hier in den allermeisten Fällen die Symptomatik auch schon wieder vorbei, im Gegensatz zu jenen Frauen, die sehr früh in der prämenopausalen Phase diese Symptomatik entwickeln, die haben dann durchaus auch über einen längeren Zeitraum mit dieser Symptomatik zu rechnen. 8, 9, 10 Jahre sind hier absolut keine Ausnahme. Und das Ganze ist offenbar auch weltweit in den verschiedenen ethnischen Bevölkerungskreisen durchaus unterschiedlich. Wir wissen, dass japanische und chinesische Frauen eher wenig unter dieser Symptomatik leiden. Die Problematik, insbesondere mit einer relativ hohen und gravierenden Beeinflussung, ist vornehmlich in den USA, in Europa und auch bei afrikanischen Frauen im Vordergrund. Nun, wir wussten seit den frühen 80er Jahren, dass wir hier durch eine entsprechende Substitution dieses durch Östrogenmangel verbundenen Krankheitsbildes, was Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit betrifft, hier entsprechend Besserung erreicht werden kann, und zwar abhängig von der Dosierung. Je stärker dosiert, umso rascher kommt es hier innerhalb von wenigen Wochen zu einem Verschwinden von Beschwerden wie beispielsweise Hitzewallungen. Dann kam aber 2002, 2003 die große Ernüchterung mit den Ergebnissen der WHI-Studie, der Women's Health Initiative-Studie, die auch sehr breit in den Laienmedien wie hier in der New York Times weltweit diskutiert wurde und die im Wesentlichen 2 Hauptfaktoren ergab, weshalb es dann zu diesem massiven Einbruch gekommen ist. Der erste wesentliche Aspekt, den diese prospektiv randomisierte größte Studie damals zeigen konnte, war ein Faktum, das wir eigentlich zum damaligen Zeitpunkt bereits kannten. Durch eine Kombinationstherapie von Östrogenen und diesem Metroxyprogesteronacetat kommt es nach 4 bis 5 Jahren zu einer leichten, aber signifikanten Erhöhung des Mammakarzinomrisikos. Was aber vollkommen neu war zum damaligen Zeitpunkt, war, dass diese Kombinationstherapie auch zu einem Ansteigen von Koronargefäßkrankheiten führte, im Gegensatz zu dem, was man bis zum damaligen Zeitpunkt glaubte, dass Östrogene kardioprotektiv sind. Und das hat dazu geführt, dass es hier weltweit zu einer massiven Abnahme der Hormonverschreibungen gekommen ist. Nun, diese Women's Health Initiative-Studie war ja nicht nur eine reine Hormonstudie, sondern war eine wesentlich größere Studie, hat sich auch mit ganz anderen Aspekten beschäftigt. In einer Beobachtungsstudie war der Großteil der einbezogenen Frauen ja in Richtung Diätbeeinflussung des kardiovaskulären Risikos rekrutiert worden und jener Teil, der sozusagen klinisch hier eingebracht wurde, beschäftigte sich einerseits mit Calcium- und Vitamin-D-Substitution und eben nur in einem geringeren Teil mit einer Hormonersatztherapie. Hier wurden insgesamt mehr als 27.000 Frauen einbezogen, davon 16.000 Frauen in einem kombinierten Arm mit Östrogen und Methoxyprogesteronacetat und 10.000 Frauen, die keine Gebärmutter mehr hatten, wurden hier mit einem reinen Östrogen, konjugierten equinen Östrogen behandelt. Und was auch in dieser Studie anzumerken ist, ist, man wollte ja die eigentlich positiven kardiovaskulären Effekte der Hormone, die bis zu diesem Zeitpunkt evident waren, versuchen zu zeigen, ob das auch für ein älteres Kollektiv hier zutrifft. Und deshalb hatte man einen relativ hohen Anteil an kardiovaskulären Risikopatientinnen eingeschlossen und auch das durchschnittliche Alter war mit 66, 67 Jahren eigentlich extrem hoch. Mehr als ein Drittel der Frauen hatten einen erhöhten Body Mass Index über 30, auch unglaublich viele Raucherinnen wurden einbezogen, mehr als ein Drittel der Frauen zeigten bereits therapiebedürftige Hypertonie und immerhin 10% hatten weitere kardiovaskuläre Vorerkrankungen wie Venenthrombosen, Herzinfarkte, Angina pectoris oder sogar Bypass-Operationen. Das heißt, man wollte mit dieser Studie untersuchen, ob in diesen älteren und kardiovaskulär vorbelasteten Kollektiv eine Hormonersatztherapie eine entsprechende Wirkung zeigt. Und die groben Ergebnisse waren eben so, dass in dieser Gruppe der älteren Frauen, die länger als 20 Jahre nach der Menopause waren, es tatsächlich zu einer signifikanten Verschlechterung des kardiovaskulären Risikos in der Kombinationsgruppe kommt. In allen anderen Kollektiven, insbesondere hier in den Östrogen-Monokollektiven, die sehr viel jünger waren, zeigte sich der gegenteilige Trend. Also der Basisfehler, den auch die Autoren dieser WHI-Studie mittlerweile sehr offen kommunizieren, war, dass man die ungünstigen Ergebnisse, was das kardiovaskuläre Risiko betrifft, der älteren, moribunderen Frauen quasi auf alle Frauen umgelegt hat. Nun, wir wissen, dass der Abfall der Östrogenproduktion in der Menopause zu einer Reihe von Effekten führt, die letztlich die Bildung von atherosklerotischen Plaques hier verstärken. Einerseits der Effekt über die Veränderung des Lipidstoffwechsels, aber auch über Veränderung des Kohlehydratstoffwechsels. Verminderte Östrogenkonzentration führt zu einer Erhöhung der Insulinresistenz und darüber hinaus über andere Effekte, direkte Effekte teilweise auf die Gefäßwände, kommt es zu einem verstärkten oxidativen Stress, zu einer vaskulären Zellproliferation. Alles das Faktoren, die letztlich die Bildung dieser atherosklerotischen Plaques beeinflussen. Im Rahmen des allgemeinen Alterungsprozesses kommt es zu einer zunehmenden physischen Inaktivität, was wiederum zu einer Verringerung der Muskelmasse führt und einer parallel dazu Erhöhung der Fettmasse. Und auch das sind Einflussfaktoren für die Entwicklung von atherosklerotischen Plaques, die dann letztlich für Herz- und Schlaganfall verantwortlich sind. Nun, man weiß, dass Östrogene offenbar hier frühzeitig eingesetzt eine andere Wirkung haben, als wenn bereits atherosklerotische Plaques bestehen. Diese sogenannte Windows of Opportunity Therapie Option wurde in der mittleren mittlerweile seit den Ergebnissen der WHI-Studie besonders genau untersucht. Östrogene führen also aufgrund einer Reihe von positiven Effekten hier zu einer Prophylaxe der Bildung dieser atherosklerotischen Plaques, während wenn bereits Plaques bestehen, so kann es sein, dass durch gewisse Effekte, wie beispielsweise eine Downregulierung der Östrogenrezeptoren oder eine Erhöhung der Metalloproteinasen oder auch im Rahmen einer verstärkten Neovaskularisierung, es zu einer gewissen Plaque-Instabilität kommt und das möglicherweise die ungünstigen Effekte in dieser höheren Altersgruppe erklären könnte. Und besonders dramatisch zeigt in meinen Augen klinisch den protektiven Effekt der Östrogene, wenn es vorzeitig zu einer menopausalen Phase kommt. Frauen, die mit 40, 42 bereits in den Wechsel kommen und dann nicht zumindest bis zu dem natürlichen Zeitpunkt der Menopause mit einer Östrogen-Progesteron-Kombinationstherapie hier behandelt werden, zeigen eindeutig eine dramatisch erhöhte Mortalität im Gegensatz zu jenen Frauen, die entsprechend substituiert werden. Nun, die experimentellen Studien, die über die vielen Jahrzehnte mittlerweile durchgeführt wurden und auch die Tierversuchsuntersuchungen konnten eigentlich alle nur positive Effekte der Östrogene zeigen, insbesondere was den Lipidmetabolismus betrifft, mit einer Senkung der ungünstigen LDL-Fraktion, einer Erhöhung des High-Density-Lipoproteins oder auch einer Verbesserung der Insulinresistenz bzw. der direkten Einflüsse von Östrogenen auf die Unterdrückung der vaskulären glatten Muskelzellen, Proliferation und des Wachstums bzw. direkten Effekten auf die lokale Nitritoxidproduktion und damit die Vasodilatation und die ursprünglichen epidemiologischen Untersuchungen wie die Nurses Health Study haben diese positiven Effekte auch klinisch demonstriert. Dann kam die große Enttäuschung mit der WHI-Studie und einigen kleineren Studien, die eben in speziellen Subkollektiven ungünstige Effekte gezeigt haben. Und seither wurde diese Theorie des Windows of Opportunity, also der frühzeitigen östrogenen Behandlung und damit der Prophylaxe der Atherosklerose, weiterverfolgt in relativ großen Studien wie der KIEPS und der Elite-Studie. Und von dieser Elite-Studie möchte ich Ihnen die rezentesten Resultate hier kurz liefern. Diese Early versus Late Intervention Trial hat gezeigt, anhand eines Surrogatparameters, nämlich der Dicke der Arteria carotis interna, dass wenn man Östrogene und natürliches Progesteron frühzeitig hier innerhalb von 10 Jahren nach der Menopause verabreicht, so zeigt sich im Vergleich zur Placebo-Gruppe tatsächlich diese Reduktion der Zunahme atherosklerotischer Plaques, während wenn man hier länger als 10 Jahre zuwartet mit der Initiierung der Therapie, so kann diese prophylaktische Wirkung hier nicht mehr nachgewiesen werden. Wir wissen also, dass diese positiven Effekte der Östrogene eindeutig in Bezug auf verschiedene unabhängige Risikofaktoren der Atherosklerose hier bestehen. Es gibt aber auch direkte Effekte auf Gefäßwände, wie die Erhöhung des Nitritoxids, die Erhöhung von Prostacyclin oder auch die Verminderung der Proliferation der glatten Muskelzellen. Wir wissen aber auch, dass die Kombination mit verschiedensten Progestagenen diese positiven Wirkungen der Östrogene antagonisieren können, zumindest teilweise, je nachdem, welche Partialeffekte die entsprechend verwendeten Progestagene hier aufweisen. Und zusammenfassend kann man sagen, dass diese positiven Effekte der Östrogene durch partiell androgen bedingte Progestagene hier teilweise vollkommen nivelliert, ja sogar ins Gegenteil gekehrt werden können. Während wenn man hier nicht androgene Progestagene verwendet, dann werden diese positiven östrogenen Effekte nicht antagonisiert. Und aus diesem Blickwinkel erscheint es so, dass dieses Colpron, dieses weltweit verwendete Methoxyprogesteronacetat, offenbar das ungünstigste kombinierte Progestagen in Bezug auf die menopausale Therapie darstellt. Wenn man hier vernünftigere Progestagene, entweder das natürliche Progesteron oder das Dydrogesteron, ein Retroprogesteron, einsetzt, so kann man hier am Beispiel des Lipidprofils relativ schön zeigen, dass die Kombination orales Östradiol plus Dydrogesteron hier besonders günstig auf die Reduzierung der LDL-Fraktion wirkt, im Gegenteil dazu die HDL-Fraktion ansteigen lässt und das Gesamtcholesterin entsprechend absinkt, während wenn man hier androgen betonte Progestagene wie das Tibolon einsetzt, so haben wir den gegenteiligen Effekt, eine massive Reduktion des High-Density-Lipoproteins und einen Anstieg des Low-Density-Lipoproteins, was dazu führt, dass sozusagen das Summationsparameter, das Gesamtcholesterin hier sogar ansteigt unter dieser Therapie. Und auch die Kombination mit Methoxyprogesteronacetat hat hier gezeigt, im Gegensatz zu einer reinen Östrogen-Progesteron-Therapie, dass hier der Anstieg des HDLs wesentlich geringer ist, bei zyklischer oder bei kontinuierlicher Verwendung wesentlich geringer ist, als wenn man hier Kombinationen von konjugierten Östrogenen und reinem Progesteron hier einführt. Und die entsprechenden Meta-Analysen in Bezug auf das kardiovaskuläre Risiko, insbesondere fatale und nicht fatale Myokardinfarkte und Schlaganfälle, wenn man die stratifiziert nach dieser frühzeitigen Einnahme, Beginn innerhalb von 10 Jahren nach der letzten Menstruation oder länger als 10 Jahre nach der letzten Menstruation, so zeigt sich hier eindeutig ein Unterschied. Wenn man frühzeitig beginnt, habe ich diese prophylaktische Wirkung in Bezug auf koronare Ereignisse, während wenn ich hier zu spät beginne, dann ist dieser Effekt nicht mehr sichtbar. Und das führt mich zu einem Thema, das ja durchaus auch mit der Durchblutung zusammenhängt, nämlich der Abbau der kognitiven Leistungen im Alter bzw. die Demenz. Auch hier waren ursprünglich die Erwartungen in eine Hormonersatztherapie ganz entsprechend hoch, weil man gesehen hat, dass man hier letztlich zu einer verbesserten Durchblutung der Organe kommt. Allerdings die verschiedensten Studien, und hier gab es wirklich eine Unzahl an durchgeführten Untersuchungen, haben keine konklusiven Ergebnisse gebracht. Diese Meta-Analyse versucht hier diese vielfältigen Studien nach der Initiierung einer Hormontherapie zu diskriminieren. Und auf einmal sieht man, wenn man frühzeitig Östrogene hier einsetzt, so zeigen praktisch alle Studien eine Verbesserung der kognitiven Verschlechterung im weiteren Lebensverlauf. Während wenn man hier zu spät beginnt, dann scheint es hier einen additiven, ungünstigen Effekt zu geben. Also auch in Bezug auf die Gehirnfunktion scheint diese Windows of Opportunity Theorie durchaus interessante Resultate zu liefern. Was den Anteil der Progestagene betrifft, muss man sagen, man muss also relativ genau schauen, womit man die Östrogene kombiniert. Manche der diesbezüglichen Progestagene sind ungünstig, insbesondere die Norpregnan-Derivate und die Nortestosteron-Derivate. Und das gilt auch in Bezug auf potenzielle Nebenwirkungen wie das Thromboserisiko, das hier in einer großen Fallkontrollstudie, in der sogenannten E3N-Studie, entsprechend untersucht wurde. Wir wissen, dass durch die orale Einnahme von Östrogen es hier zu einer Zunahme des Thromboserisikos kommt. Bei einer transdermalen Verabreichung scheint dieses Risiko praktisch nicht gegenüber der Kontrollgruppe erhöht zu sein. Und auch bei Verwendung von mikronisiertem Progesteron ist dieses Risiko dann nicht gesteigert, während durch Nortestosteron oder insbesondere dann die Norpreguan-Derivate das entsprechende Risiko ansteigt. Das konnte in großen Studien, nicht nur in der E3N-Studie, sondern auch in der ESTER-Studie sehr schön gezeigt werden. Pregnan-Derivate und mikronisierte Progesteron-Applikation führen hier zu keiner Risikosteigerung, während hauptsächlich die Norpregnane hier zu einer entsprechend erhöhten venösen Thromboserate führen. Die Thrombose ist allerdings ein durchaus multifaktoriell beeinflusstes Geschehen. Das Alter spielt hier eine Rolle, aber auch der Body Mass Index. Durch eine Erhöhung des Body Mass Index erhöht sich automatisch auch das thromboembolische Risiko. Und hier, diese ESTER-Studie konnte auch diskriminieren, dass bei einem höheren Body Mass Index zwischen 25 und 30 oder dann über 30 eine transdermale Therapie keine signifikante Änderung, ja hier tendenziell sogar eine Vergünstigung bringt, während die orale in Bezug auf dieses BMI-additive Risiko offenbar nicht günstig ist. Das Ganze wurde auch in einer rezenteren Studie der Frau Canonico in Bezug auf die verschiedenen Progestagene gezeigt. Mit mikronisierten Progesteron und Pregnan kommt es hier zu keiner Risikoerhöhung. Diese ist wiederum nur durch Norpregnan-Derivate bestimmt. Also auch in dieser Hinsicht MPA besonders ungünstiges Progestagen. Und die allerletzte diesbezügliche Studie hat sich um die Evaluierung des ischämischen Schlaganfalles durch eine Hormontherapie hier gedreht. Und auch hier konnte gezeigt werden, dass durch eine transdermale Östrogentherapie kombiniert mit reinem Progesteron oder mit dem Dydrogesteron zu keiner diesbezüglichen Risikoerhöhung führt, nur wieder die Norpregnan-Derivate das Risiko entsprechend anheben. Und das Ganze ist natürlich nicht nur eine Frage der Applikationsart, sondern auch eine Frage der Dosierung. Je höher die orale Dosierung, umso eher ist hier mit einer entsprechenden Problematik zu rechnen, während durch die transdermale Applikation diesbezüglich keinerlei Risikosteigerung zu erheben ist. Das zweite große Thema war die Inzidenz des Mammakarzinoms in der WHI-Studie. Das waren die ursprünglichen Ergebnisse 2002, die gezeigt haben, dass durch die Kombination von konjugierten Östrogenen mit Methoxyprogesteronacetat es hier nach etwa 4 bis 5 Jahren zu einer signifikanten Steigerung der Inzidenz des Mammakarzinoms gekommen war. Allerdings bereits die erste Auswertung der WHI-Studie und dann spätere Auswertungen 2006 oder 2012 im reinen Östrogenarm haben ein interessantes Faktum gezeigt. Hier kam es sogar zu einer protektiven Wirkung der konjugierten Östrogene, also ohne das MPA im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Und hier 2012 hier eine hochsignifikante ungünstigere Situation für die Placebo-Gruppe als für die konjugierten Östrogene. Und wenn man sich epidemiologisch die Situation anschaut, es kam nach den weltweit kommunizierten Ergebnissen der WHI-Studie 2002, 2003 zu einem dramatischen Abfall der Verschreibungen einer Hormonersatztherapie in diesen europäischen Ländern. Und wenn man sich parallel dazu dann ansieht, wie es mit der Mammakarzinom-Inzidenz stand, so sieht man, dass es hier sogar Ausreißer nach oben, die anders erklärt werden können, eigentlich zu keiner Reduktion der Inzidenz des Mammakarzinoms, trotz einer massiven Einschränkung der entsprechenden Therapie gekommen ist. Und die seither durchgeführten großen Kohortenstudien haben neuerlich bestätigt, dass eben eine Kombination, wie beispielsweise in dieser E3N-Studie, immerhin mehr als 80.000 Frauen in dieser Kohorte, eine Kombination zwischen Östrogen und Progesteron oder Dydrogesteron hier zu keinerlei Risikoerhöhung führt in Bezug auf das Mammakarzinom, andere Progestagene jedoch schon. Und eine noch größere Kohortenstudie aus Finnland in mehr als 220.000 Frauen konnte Ähnliches bestätigen, mit Östrogen und Dydrogesteron keine Erhöhung, während mit allen anderen Progestagenen kann diese Erhöhung hier gezeigt werden. Das heißt, auch bei länger dauernder Verabreichung einer natürlichen Kombination scheint es hier keinerlei signifikanten Anstieg des Brustkrebsrisikos zu geben, weder mit Progesteron noch mit Dydrogesteron. Das Problem liegt bei den anderen Gestagenen. Und das konnte auch mittlerweile in weiteren Fallkontrollstudien, die auch über einen längeren Zeitraum hier durchgeführt wurden, sehr schön gezeigt werden. Mit natürlichem Progesteron keinerlei Risikoerhöhung in Bezug auf das Mammakarzinom. Und das führte dann die International Menopause Society bereits 2013 zu der Empfehlung oder zu dem Hinweis, dass vermutlich mikronisiertes Progesteron und Dydrogesteron ein besseres Risikoprofil in Bezug auf die Entwicklung eines Mammakarzinoms hier offenbar aufweist. Das Risiko für ein Mammakarzinom selbst in der ungünstigsten Kombination mit dem Metroxiprogesteronacetat ist allerdings im Vergleich zu anderen Risiken durchaus überschaubar, wenn Sie ein Alkoholproblem haben oder auch einen erhöhten Body Mass Index, so steigert das das individuelle Risiko wesentlich stärker als eine ungünstige Hormonkonstellation. Wenn Sie allerdings hingegen sportlich aktiv sind, so können Sie hier entsprechende Risikominderung betreiben. Abschließend noch einen Aspekt, der eigentlich untergegangen ist in der Diskussion zwischen kardiovaskulären Risiko und Mammakarzinomrisiko. Die WHI-Studie hat auch gezeigt, dass das Risiko für Darm- und Rektumkarzinom durch eine Hormonersatztherapie verringert ist. 2016 hat man sich diese Daten noch einmal genauer angesehen und eben gesehen, dass sogar in der Kombinationsgruppe mit dem Metroxiprogesteronacetat es hier zu einer Verringerung des Risikos für Darmkrebs und das Rektumkarzinom kommt und interessanterweise durchaus auch bei einer transdermal verabreichten Östrogenapplikation. Das ist in meinen Augen durchaus interessant und Erklärungsversuche diesbezüglich liegen möglicherweise in der unterschiedlichen DNA-Methylierung bei einer Hormonersatztherapie. Diese altersassoziierte DNA-Methylierung, die hier in den Darmepithelien auftritt, wird eben mit der Entwicklung des Kolonkarzinoms in Verbindung gebracht, also letztlich ein epigenetischer Mechanismus. Durch Aspirin oder die Hormonersatztherapie kann diese DNA-Methylierung hintangehalten werden. Und die entsprechende Theorie dazu ist, dass es hier offenbar einen epigenetisch bedingten Mosaik-Trigger gibt im alternden Darmepithel und das letztlich zu prämalignen und kanzerösen Entwicklungen führt. Und diese DNA-Methylierung kann durch Rauchen oder durch Übergewichtigkeit entsprechend verstärkt werden, während sie durch Aspirin und eine Hormonersatztherapie potenziell verringert werden kann. Und lassen Sie mich am Abschluss noch kurz auch auf die postmenopausale Osteoporose eingehen, die ja durchaus auch ein Ergebnis dieser WHI-Studie war und wie Kollege Markus Metka bereits gezeigt hat, ein hochinteressanter Aspekt im Rahmen der Hormonersatztherapie. Durch die normalen Alterungsprozesse kommt es einerseits zu einem gewissen Defizit an Vitamin D durch eine Verringerung der intestinalen Kalziumabsorption und eine Störung der renalen Vitamin D-Synthese zu einem sekundären Hyperparathyroidismus, und das letztlich bewirkt eine verstärkte Knochenresorption, die dann mit einer Verringerung der Knochendichte und damit letztendlich mit einer Erhöhung des Frakturrisikos einhergeht. Im Rahmen der Alterungserscheinungen auch diese Reduktion von physikalischer Aktivität. Dadurch kommt es zu einer Verringerung der Muskelmasse, und das wiederum führt über einen Verlust der mechanischen Stimulation zu einer verminderten Knochenformation. Und dann ist es vor allen Dingen dieser Östrogenabfall, der über die Beeinflussung der verschiedenen am Knochenumbau beteiligten Zellen hier entscheidend ist. Wir wissen generell, dass die Knochendichte ein Maximum so um das 20. bis 25. Lebensjahr erreicht. Dann geht es graduell bergab, und in der Menopause kommt es dann zu einem massiven Knochenverlust. Und dieser massive Knochenverlust ist nicht nur eine Verminderung der Knochendichte, sondern durchaus auch eine Veränderung der Knochenqualität, was die Morphologie betrifft, was die Mikroarchitektur betrifft, aber auch die Komposition, die Zusammensetzung der verschiedenen kollagenösen und nicht kollagenösen Proteine und des Mineralgehalts beziehungsweise der eventuell auftretenden Mikrofrakturen im Knochenbereich. Und wir wissen, dass Steroidhormone, nämlich Östrogene und auch die Androgene, praktisch auf alle Zellen, die hier beim Knochenumbau beteiligt sind, entsprechende Auswirkungen haben und auch auf die entsprechenden Vorläuferzellen. Östrogene und das Testosteron bewirkt beispielsweise eine ganz massive Blockierung der osteoklastischen Tätigkeit, die hier zum Knochenabbau führt, und eine Stimulation zumindest teilweise der osteoplastischen Aktivität und dieser Osteozyten, die hier im Knochengewebe selber zu liegen kommen. Östrogene bewirken also eine Regulation dieser osteoklastischen und osteoplastischen Zellentätigkeit, aber auch eine Verlängerung ihrer Lebensspanne durch Beeinflussung von apoptotischen Mechanismen. Es gibt von Östrogen extraskeletale Effekte wie die Produktion von Wachstumsfaktoren oder die Beeinflussung der B-Lymphopoese, und es gibt unabhängige Effekte via Muskelstimulation und damit entsprechende Erzeugung von mechanischen Kräften. Und wie Sie alle wissen, bewirken die Beeinflussungen der Östrogene der Chondrozyten auch eine entsprechende Wirkung, was das Längenwachstum der Knochen nach der Pubertät betrifft, mit der Beeinflussung des Schließens der Wachstumsfuge. Östrogene haben also auf alle drei relevanten Zellsysteme hier entsprechende Einflüsse, die in Summation dann dazu führen, dass es eben hier zu keinem verstärkten Knochenabbau kommt und die Knochenbildung durch Stimulation der Osteoklasten und Osteoplasten entsprechend erhöht wird. Und in diesem Zusammenhang ist ja wahrscheinlich das Schlüsselmolekül dieser RANK-Ligand. Die Arbeitsgruppe um Penninger hat das in ihren Mäusen sehr schön untersucht. Wenn hier ein Makrophage in der Nähe eines Osteoplasten sich befindet, dann kommt es zu einer verstärkten RANK-Ligand-Produktion, und über zusätzliche andere Wachstumsfaktoren kann sich dieser Makrophage eben dann weiterentwickeln zu einem Osteoklasten. Und dieser Osteoklast bewirkt dann über die Initiierung eines sauren Milieus und Beeinflussung von Integrinparametern diesen Knochenabbau in entsprechenden Lakunen. Auch Katepsin K wird hier abreguliert und kann dann zu einem verstärkten Abbau von Proteinsubstanz hier beitragen. Und der Östrogenmangel führt also zu einer massiven Abregulierung dieses RANK-Liganden, einerseits über Induktion von verschiedenen Zytokin-Mustern, tumornekrose Faktor Alpha, andererseits aber auch durch die Erhöhung des Parathormons, was auch ein starker Trigger dieser RANK-Ligand-Induktion ist. Damit werden die Osteoklasten ganz massiv stimuliert und es kommt letztlich zu diesem Knochenabbau und Östrogen substituiert, führt dann zu einer Blockierung dieses Knochenabbaus. Und das ist in der klinischen Situation durchaus ein relevantes Problem. In Österreich sind es immerhin 740.000 der über 50-Jährigen, die von Osteoporose betroffen sind, davon hauptsächlich betroffen die Frauen. Und das führt zu einer unglaublichen Anzahl an Hüftgelenksfrakturen, die nicht nur eine relativ hohe Mortalitäts- und Morbiditätsrate aufweisen, sondern durchaus auch hier budgetär ein Zukunft zunehmendes Problem darstellen werden. Und die WHI-Studie hat ja relativ eindeutig bewiesen, dass sowohl im vertebralen Bereich als auch im nicht vertebralen Bereich hier durch eine Hormonsubstitutionstherapie das Frakturrisiko entsprechend absinkt. Und deshalb sind nach wie vor die europäischen Richtlinien diesbezüglich gültig. Die zeigen, dass hier die Hormonersatztherapie sowohl in der Osteoporose-Prophylaxe als auch bei einer bereits etablierten Osteoporose im vertebralen, aber auch im nicht-vertebralen Bereich hier eindeutig das Frakturrisiko entsprechend absenken. Und Populationsstudien haben gezeigt, dass durch den Abfall der Hormonsubstitutionsverschreibungen nach der WHI-Studie hier parallel mit einer gewissen Zeitverzögerung es zum Anstieg dieser Hüftfrakturen in den Vereinigten Staaten gekommen ist, trotz verstärkter Verschreibung von Bisphosphonaten und anderen möglichen Therapien. Und das führte letztlich die International Menopause Society zur Empfehlung, dass die HRT eine durchaus adäquate First-Line-Therapie bei postmenopausalen Frauen in Bezug auf eine Osteoporose-Prophylaxe darstellt. Und mein letztes Dia, abschließend die entsprechenden Empfehlungen sowohl der International Menopause Society als auch unserer österreichischen Gesellschaft. Eine Hormonersatztherapie ist tatsächlich die effizienteste Therapie in Bezug auf klimakterische Symptome wie Hitzewallungen und Schweißausbrüche, aber auch in Bezug auf lokale urogenitale Probleme oder auch psychische Probleme. Sie sollte bei ihrer Verschreibung allerdings eine klare Indikation aufweisen und man sollte unbedingt eine gewisse individuelle Risikokonstellation zusätzlich einbeziehen, das heißt die Therapie entsprechend individualisiert und maßgeschneidert sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.